Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Na, bekommt ihr auch Appetit, wenn ihr das hört? Das saftige Brutzeln von Pommes in der Fritteuse. Und ob eben Pommes oder Burger, Hühnchen, Pizza und Co. Heute sind Fastfood-Ketten hier bei uns in Deutschland und eigentlich in der ganzen Welt omnipräsent. Und auch wenn das Essen zugegebenermaßen manchmal ganz gut schmeckt, es ist gar nicht mal so gesund, was da so über die Theke geht. Aber wie wurde das Fastfood trotzdem zum Massenphänomen? Und wo hat das eigentlich seinen Anfang genommen? Darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um einen exklusiven Musikerclub mit morbidem Charme. Was ist eigentlich der 27 Club und wo hat er seinen Ursprung? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich weiß noch genau, als bei mir im Heimatdorf der erste McDonald's aufgemacht hat. Das ist ungefähr 30 Jahre her. Ich war damals in der Grundschule und ein paar meiner Freunde haben stundenlang mit ihren Eltern angestanden, um am Ende einen gratis Hamburger zu bekommen. Wie gesagt, ungefähr 30 Jahre her, Anfang der 90er, damals stand der Fastfood-Hype in voller Blüte. Mittlerweile gibt es in der kleinen Stadt, wo ich herkomme, auch andere bekannte Ketten. Und in den größeren Städten drumherum, wie zum Beispiel Bonn oder Köln, da gibt es sie natürlich sowieso. Aber ist Fastfood wirklich ein modernes Phänomen? Und wie wurde es so groß, dass es sogar in der Popkultur einen ganz festen Platz gefunden hat? Darüber spreche ich jetzt mit Roman Büttner. Er ist Geschichtslehrer am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach und er hat das deutsche Standardwerk zum Fastfood geschrieben. Hallo, Herr Büttner.
Hallo.
Ist Fastfood ein rein modernes Phänomen oder gab es sowas auch schon im Mittelalter oder auch der Antike?
Ja, also ganz ehrlich, kann man tatsächlich bis in die Antike zurückgehen. Sowohl die Griechen als auch die Römer hatten schon das Prinzip des Außerhausessens für sich entdeckt. Und ich nehme mal die Römer als Beispiel, weil da sind wir am besten aufgeklärt. Die Römer hatten eine Vielzahl an verschiedenen Restauranttypen. Und das, was vielleicht am nächsten noch an unsere Fastfood-Läden von heute kommt, sind die Popinae. Das waren sogenannte Garküchen oder auch heiße Theken. Das heißt, dort konnten die Römer zum Essen hingehen und konnten sich kleinere Snacks kaufen, ein Getränk zu sich nehmen. Und die Popinae sind auch von Anfang an schon so angelegt, dass man da gar nicht so lange verweilt. Aber anders als heute gibt es vor allem eine Notwendigkeit für viele Menschen in Rom, dahin zu gehen, weil Rom war eine der ersten Millionenstädte in der Geschichte. Das hatte zur Folge, dass in den Innenstädten die Menschen auf sehr engem Raum gelebt haben. Die meisten Menschen lebten in Insulae, also in Mehrfamilienhäusern oder Apartmentkomplexen. Und die hatten keine eigenen Küchen. Denn in Rom herrschte immer die Gefahr eines Brandes. Also wurden die Küchen ausgelagert. Daneben gibt es aber noch einen anderen Punkt, nämlich es gab auch in Rom schon mobilen Straßenverkauf. Also das, was man aus Berlin zum Beispiel kennt, wo die Currywurst auf der Straße verkauft wird, das gab es bei den Römern auch.
Und im Mittelalter, wie sieht es da aus?
Ja, im Mittelalter ist es ziemlich ähnlich zur Antike. Da verlagern sich allerdings die Fastfood-Verkaufsstände ein bisschen auf die Märkte, weil die Märkte die neuen Zentren in den mittelalterlichen Städten werden. In London zum Beispiel war es üblich, dass die Leute, die keine Küche hatten, sich beim Metzger ihres Vertrauens ein Stück Fleisch gekauft haben. Dann haben sie das Fleisch zum Bäcker des Vertrauens getragen und sich von dem dort im Ofen backen lassen. Also man könnte ein bisschen flapsig sagen, der erste Burger vielleicht. Das wurde so populär, dass die Stadt London 1350 sogar ein Gesetz erlassen musste und das bepreisen musste. Also man durfte maximal einen Penny dafür nehmen, dass man dieses Fleischbrot beim Bäcker backen lässt.
Dann gehen wir jetzt mal in die Moderne, in die Neuzeit. Woher kommt das Fastfood, das wir heute kennen? Und wie hat sich das über die Jahrzehnte dann auch so entwickelt, wie wir es heute kennen?
Also ich würde mal sagen, da gibt es wahrscheinlich so drei Entwicklungsstufen. Die erste ist eigentlich in der Zeit der Industrialisierung, die vor allem im 19. Jahrhundert in Europa und in den USA passiert. Hier vor allem die Hochindustrialisierungsphase. Da entstehen nämlich ganz viele grundlegende Konzepte, die für Fastfood wichtig sind. Zum Beispiel Beschleunigung als Konzept, Rationalisierung, Standardisierung und vor allem eins, industrielle Massenproduktion. Und da Großbritannien ja das Mutterland der Industrialisierung ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet in Großbritannien die Fastfood-Kultur ein bisschen ihren Anfang nimmt. Da gibt es nämlich seit den 1850er Jahren spätestens die ersten Fish-and-Chips-Läden, die in großem Stil die arbeitende Bevölkerung mit einer schnellen Mahlzeit versorgen. Die zweite Stufe würde ich dann festmachen um die Jahrhundertwende. Das ist die Zeit der Selbstbedienungsrestaurants und der Automatenrestaurants. Und die dritte Stufe ist eigentlich die wichtige und die, die uns wahrscheinlich am meisten interessiert. Das ist nämlich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hier nimmt das Ganze ein bisschen den Anfang in den USA. Das ist auch nachvollziehbar, weil die USA relativ gestärkt aus dem Krieg gehen. Und die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Babyboomer-Jahre. Das heißt, da werden viele Menschen geboren. Und mit der steigenden Bevölkerungszahl entstehen eben auch Vorstädte. Kurzum, die Amerikaner sind ganz arg angewiesen auf ihr Auto. Und weil sie das sind, entstehen völlig neue Arten der Gastronomie. Darunter die heute bekannten Fastfood-Ketten.
Sie haben jetzt gesagt, das hat diesen ganz direkten Bezug zum Auto. Und also ich kenne das aus Amerika. Es gibt ja wirklich auch diese Fastfood-Restaurants heute noch, die wirklich reine Drive-in-Restaurants sind. Waren solche Dinger dann auch die ersten Fastfood-Restaurants oder waren die tatsächlich noch zum Reingehen?
Also die direkt nach dem Krieg, das waren tatsächlich überwiegend die Drive-ins, müsste man sagen. Also da, wo man mit dem Auto hinfährt. Und eine typisch amerikanische Sache, die gab es, soweit ich das weiß, in Deutschland nicht. Das waren die sogenannten Car-Hops. Das heißt, man saß im Auto und dann kam eine meistens weibliche Bedienung auf Rollschuhen angefahren und hat die Bestellung am Auto aufgenommen. Dann ist sie wieder reingefahren, hat die Bestellung abgeholt und ich habe dann im Auto gegessen, mit dem Tablett an der Scheibe hängend. Das ist eine sehr amerikanische Sache, kennt man aus alten Filmen und hat so ein bisschen ja dieses typisch 50er-Jahre-Ding. Ja. Ansonsten gibt's aber natürlich, wenn man mal in die Anfangszeit der beispielsweise der Hamburger Läden zurückgeht, da gibt es schon um die Jahrhundertwende auch die klassischen Restaurants. Also die ganzen Produkte, die wir heute als Fastfood kennen, die werden damals ganz normal in Restaurants erstmal verkauft.
Sie haben jetzt den Hamburger und diese Hamburger Restaurants immer schon mal angesprochen. Weiß man denn noch, wo der allererste Hamburger in der Form, wie wir ihn heute kennen, verkauft wurde? Oder ist das irgendwie auch in der Geschichte so ein bisschen untergegangen und jeder versucht sich dieses Image, ich war der Erste, unter den Nagel zu reißen?
So ist es. Also es gibt wahrscheinlich wenige Bereiche, in denen so viele Mythen existieren wie beim Fastfood. Und wenn es um den Hamburger geht, da gibt's alle möglichen Stories. Also dass die Genghis Khan den Hamburger erfunden haben soll, dann die Römer sollen was Vergleichbares gehabt haben. Aber man kann unterm Strich trotzdem eins feststellen, dass nämlich mit ziemlicher Sicherheit der erste moderne Burger, so wie wir das kennen, mit einer Frikadelle, mit Soße, Beilage und Burger-Bun zwischen 1870 und 1900 entstanden sein muss. Zwei Begründungen gibt es dafür. Das eine ist, ab 1870 gibt es den Fleischwolf. Das ist eine ganz grundlegende Erfindung, ohne die geht's nicht. Weil ich kann keine Frikadelle machen, wenn ich das Fleisch alles per Hand hacken muss. Das funktioniert nicht. Und das zweite ist, wir sehen in Kochbüchern und auf Menükarten von Restaurants tatsächlich ab 1900 vermehrt das Aufkommen von diesen Hamburgern, die aber ursprünglich noch Hamburger Steak heißen. Oder dann ab 1902 auch Hamburger Sandwich.
Wie hat sich das dann alles so zusammengefügt, dass es dieses Fastfood-Massenphänomen gab, das wir jetzt seit Jahrzehnten kennen?
Also ich denke mal, das ist vor allem mit der Geschichte des Marktführers verbunden, McDonald's. Es gibt zwar auch ältere Fastfood-Ketten, also White Castle, die machen schon ganz viel, was modernes Fastfood ausmacht. Aber McDonald's ist insofern hier wichtig zu nennen, weil McDonald's es schafft, alle Elemente der Industrialisierung zusammenzuführen zu einem neuen, in sich schlüssigen und durchdachten Konzept. Und McDonald's selbst ist auch Teil dieser Fastfood-Geschichte, weil die fangen an 1940 mit ihrem ersten Restaurant in San Bernardino. Das ist so ein klassischer Car-Hop. Aber die McDonald's-Brüder sind nicht so happy mit der Entwicklung dieses Ladens. Und deswegen wird 8 Jahre später der Laden erstmal geschlossen und dann radikal modernisiert. Und die McDonald's-Brüder entwickeln das, was man dann das Speedy-System nennt, das McDonald's-Konzept, das heute bis heute Bestand hat. Heute in einer modernisierteren Form natürlich. Und das ist vor allem eine durch und durch rationalisierte Küche. Keine Car-Hops mehr, vor allem eins, kein Mehrweggeschirr mehr. Das heißt, ab 1948 benutzt McDonald's Einweggeschirr und stark vereinfachte Arbeitsprozesse. Es gab auch keine Sitzplätze mehr und wenn man was essen wollte, dann hat man am Fenster bestellt. So, das ist die eine Sache. Aber wie wird das jetzt zum Massenphänomen? Da ist wieder eine andere Person wichtig, nämlich Rick Rock. Rick Rock war ein Vertreter von Multimixern, die er an Eisdielen verkauft hat und an Milchbars und hat sich gewundert, warum die McDonald's-Brüder so viele von seinen Geräten kaufen, was unüblich war. Und er kommt hin und schaut sich das Ganze an und ist völlig fasziniert von diesem ganz neuartigen Konzept des Schnellrestaurants. Ja, er steigt dann ein und gründet bereits ein Jahr später die erste Franchise-Niederlassung von McDonald's. Und diese Niederlassung wird erfolgreicher als das Originalrestaurant. Und innerhalb kürzester Zeit expandiert McDonald's über die gesamten Vereinigten Staaten. Und ab 1967 auch ins Ausland. Und überall, wo McDonald's auftaucht, verbinden die Leute das mit dem American Way of Life. Und jeder will ein Stück abhaben davon, von dieser Lebenskultur. Vor allem Jugendliche. Erwachsene sind da ja zumindest am Anfang eher zurückhaltend. Aber für Jugendliche ist das halt, hat das halt eine ungeheure Anziehungskraft.
Herr Büttner, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Sehr gerne, vielen Dank für das Interview.
Aus den Fastfood-Küchen dieser Welt nehme ich euch jetzt mit in einen exklusiven Club. Das klingt erstmal luxuriös, das Ganze ist aber überhaupt nicht so spaßig. Denn es geht um den 27 Club. Dahinter verbirgt sich, dass viele berühmte Rockstars im Alter von eben 27 Jahren gestorben sind. Aber sterben Musiker wirklich so oft mit genau 27? Was wirklich dahinter steckt, das habe ich für euch recherchiert.
Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört?
Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages.
Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause, auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels.
Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen.
Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
Die Mitglieder des 27 Club, die werden immer mal wieder unterschiedlich angegeben. 6 besonders bekannte Kernmitglieder sind aber immer mit dabei. Das ist einmal Rolling Stones Mitbegründer Brian Jones, das ist Gitarrenlegende Jimi Hendrix, Blues-Sängerin Janis Joplin, The Doors Frontmann Jim Morrison, Nirvana-Chef Kurt Cobain und die Soul-Sängerin Amy Winehouse. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind im Alter von 27 Jahren eines unnatürlichen Todes gestorben. Die Tode in den 60er und 70er Jahren, die wurden damals noch als reine Einzelfälle gesehen. Seit dem Tod von Kurt Cobain im Jahr 1994 wird aber zunehmend ein vermeintlicher Zusammenhang zwischen berühmten Musikern und ihrem Todesalter in die Vorfälle reininterpretiert. So vermutet beispielsweise der Autor Charles R. Cross in seinen Hendrix- und Cobain-Biografien, dass gerade in den 90er Jahren die wachsende Bedeutung der Medien dazu beigetragen habe, dass der Begriff eben nach Kurt Cobains Tod immer wieder verwendet und so in die breite Masse getragen wurde. Ebenfalls ausschlaggebend sei aber auch ein Interview mit Cobains Mutter gewesen, denn in diesem erklärte sie, dass ihr Sohn jetzt Teil des Clubs geworden sei, obwohl sie ihn immer darum gebeten habe, es bitte nicht zu werden. Ob sie damit aber überhaupt wirklich auf den 27 Club angespielt hat, das ist bis heute nicht ganz klar, es liegt aber natürlich nahe. Aber was steckt eigentlich statistisch dahinter? Sterben wirklich so viele Musiker mit exakt 27 Jahren? Konkrete Untersuchungen zu dieser Thematik sind relativ schwierig, weil es keine genaue Definition davon gibt, ab wann ein Musiker als wirklich berühmt gilt. Verschiedene Wissenschaftler haben sich aber trotzdem daran versucht, den Mythos zu bestätigen oder eben zu widerlegen. Sie legten eigene Parameter als Berühmtheitsfaktoren fest und dann, lag die Anzahl der 27-Club-Mitglieder unter den berühmten Künstlern in allen Berechnungen unter 10%. Eine weitere Studie des British Medical Journal aus dem Jahr 2011 belegte zwar den Fakt, dass junge, erfolgreiche Musiker häufiger sterben als normale Bürger. Bei ihnen lag die Todeswahrscheinlichkeit aber zwischen 25 und 32 Jahren ungefähr gleich, ohne Ausreißer bei 27 Jahren. Damit scheint die Theorie eher in der Berühmtheit ihrer Mitglieder begründet, die eben in genau diesem Alter gestorben sind. Dass viele andere, mindestens genauso berühmte Musiker, bis ins hohe Alter Konzerte spielen, ja, das fällt dann scheinbar schnell unter den Teppich. Und das Berühmtheitsargument passt dann auch wieder mit einem weiteren britischen Artikel zusammen, in dem Ergebnis offen durchgerechnet wurde, welches Alter denn nun wirklich das tödlichste für Musiker ist. Ja, und das ist nicht 27, auch nicht 37, sondern mit 56 sterben die meisten Musiker laut der Statistik. Wenn euch Aha History gefällt oder wenn ihr den Podcast richtig doof findet, egal wie, schreibt uns euer Feedback an history@welt.de. Und wenn ihr ihn auf den Plattformen hört, dann lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Ich danke an dieser Stelle meiner Kollegin Christine Rodriguez, die mich bei der Recherche zum 27 Club unterstützt hat. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.